Wir lesen Vers für Vers durch das erste Buch Mose und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Letztes Mal sind wir im Kapitel 28 bis zum Vers 9 gekommen. Deswegen machen wir heute im Vers 10 weiter. Ich wiederhole ein bisschen, was wir letztes Mal gelesen haben. Wir haben eine sehr dysfunktionale Familie kennengelernt, die Familie Isaaks. Isaak und seine Frau Rebekka hatten zwei Söhne, Zwillinge. Der erste war Esau, das war der Lieblingssohn von Isaak. Und der zweite Sohn war Jakob, der Lieblingssohn von Rebekka, war so eine geteilte Familie. Und noch bevor die beiden Jungs geboren wurden, hat der Herr in einer Prophetie, in einem Wort, in Jakob vor den Erstgeborenen Esau gesetzt. Und Isaak und Esau wollten sich nicht damit abfinden. Isaak wollte trotzdem den Esau segnen. Und Rebekka und Jakob auf der anderen Seite haben den Herrn nicht vertraut und sie haben versucht, das Ganze in ihre eigenen Hände zu nehmen. Der Name Jakob bedeutet so viel wie Fersenhalter, also einer, der so hintenrum irgendwo Dinge tut, Betrüger. Und Jakob hatte schon vorher einen schwachen Moment seines Bruders ausgenutzt und hat im Prinzip dieses Erstgeburtsrecht dem Esau um einen Teller Linsen abgekauft. Und dann haben wir letztes Mal gesehen, dass er beeinflusst von seiner Mutter Rebekka, seinen alten Vater, der nicht mehr gut sehen konnte, betrogen hat und belogen hat. Er hat sich als Esau, sein Bruder, ausgegeben, hat sich Ziegenfelle über seine Arme gezogen, weil sein Bruder sehr behaart war, hat Esaus Kleider angelegt, damit sein Vater ihn segnet und nicht den erstgeborenen Esau. Der Plan hat funktioniert, aber natürlich war Esau stinksauer und Esau hat Mordpläne geschmiedet, hat gesagt, ich bring dich um, kleiner Bruder. Und dann hat Rebekka dem Isaak die Ohren voll gejammert, wie ätzend sie die heidnischen Frauen findet, die Esau geheiratet hat, und hat den Isaak überzeugt, dass er den Jakob zu ihrem Bruder Laban sendet, damit er eine von seinen Töchtern heiratet. Also aus der eigenen Familie, würden heute sagen, innerhalb der geistlichen Familie einen anderen Christen heiratet. Und so dieser Plan hat funktioniert, aber um was für einen Preis? Rebekka wird ihren Sohn Jakob nie wiedersehen. Aber hier an diesem Punkt nehmen wir die Geschichte wieder auf und wir werden sehen, wie Gott in dem Leben von Jakob wirkt, um den Jakob zu verändern. Jakob war eine harte Nuss, sage ich mal, wie einige von uns, wie viele von uns. Wir sind alle Diamanten. Wertvoll, wie der Manfred vorhin so schön dargestellt hat, aber wir sind ungeschliffene Diamanten oder zumindest ist da noch einiges zu tun in unserem Leben. Und so ist Gott bei unserem Wirken. Wir sind in einem Veränderungsprozess und Gott wird aus dem Jakob, dem Betrüger, dem Manipulierer, einen Israel machen, einen Streiter Gottes, zu einem, der Gott gehört, zu einem, der von Gott regiert ist. Und das tut Gott, wie auch in unserem Leben, durch verschiedene Werkzeuge. Gott hat uns viel zu lieb, um uns so zu lassen, wie wir jetzt gerade sind. Er will uns Jesus ähnlicher machen, zu seiner Ehre, auch weil es am besten für uns ist. Jesus war der heilste Mensch, der je gelebt hat, und ein heiliges Leben ist auch ein heiles Leben. Und so benutzt Gott hier unterschiedliche Werkzeuge, um uns zu formen. Durch seine Offenbarung, vielleicht Träume und Visionen oder einfach aus seinem Wort. Er benutzt seine große Gnade. die unser Herz berührt, Wüstenerfahrungen in unserem Leben, dass er uns warten lässt manchmal, dass er Menschen in unser Leben stellt, vielleicht Menschen, die uns sehr ähnlich sind, mit denen wir uns reiben, wo wir geschliffen werden. Er benutzt unsere Ehepartner, unsere Familien, unsere Kinder. Und all das sehen wir im Leben von Jakob. Vers 10 lesen wir, und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Also er ist den ganzen Tag lang gelaufen, hat sich wahrscheinlich immer wieder ängstlich umgesehen. Ich meine, wenn du einen Bruder hast, der aussieht wie eine Ziege und der ein guter Jäger ist, immer so ein bisschen die Angst im Nacken, wann trifft mich der Pfeil von meinem Bruder? Versetzt euch mal rein in den Jakob, hier den ganzen Tag auf der Flucht, er ist müde, er ist hungrig, voll Adrenalin noch von dem Tag, wahrscheinlich auch voller Sorgen von dem, was noch kommen wird, wie wird alles werden, vielleicht auch voll Erwartung. Er kannte ja diese abgefahrene Geschichte, wie Gott seine Mutter Rebekka zu seinem Vater Isaak gebracht hat. Und jetzt ist er unterwegs in das Land seiner Vorfahren. Wahrscheinlich hat er auch in seinen Gedanken diese ganzen Ereignisse der letzten Tage herumgewälzt. Sein Betrug an seinem Vater, den Segen, den er empfangen hat, die Verheißung, die er empfangen hat, aber auch den Zorn von seinem Bruder Esau, die Fluchterfahrung. Vielleicht hat er noch das Weinen seiner Mutter Rebekka in seinen Ohren, als er sich von ihr verabschiedet hat. Er war der Sohn einer wohlhabenden Familie, aber er hatte jetzt alles verloren. Und er war einsam. Und er war hier in so einer steinigen Wüste. Wir lesen hier, er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Stein als Kopfkissen. Und er träumte. Es wundert uns nicht unter diesen Umständen. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Am Beginn von Jakobs Veränderung, wie auch von unserer Veränderung, steht Gottes Gnade. Durch nichts hat Jakob das hier verdient. Die Gegenwart Gottes, das Reden Gottes, die Treue Gottes, die Verheißungen, den Segen. Jakob war kein guter Mensch. Er war ein Lügner, er war ein Betrüger, ein Manipulierer, ein eigenmächtiger Mann. Er hatte nicht mal gebetet. Bis zu diesem Punkt. Wir haben einen barmherzigen Gott, einen gnädigen Gott, einen Gott, der den verlorenen Schaf nachgeht. Und wir dürfen aus Gottes Gnade leben. Das ist wunderbar. Am Anfang stehen nicht unsere Leistungen und das, was wir irgendwie versuchen, uns von Gott zu verdienen. Nee, am Anfang steht Gottes Leistung, das, was Jesus für uns getan hat. Am Anfang steht Gottes Gnade, seine unverdiente Gunst. Jakob sieht hier eine Leiter oder eine Treppe. die von ihm zu Gott reicht, zwischen ihm und Gott. Und diese Treppe, wissen wir aus dem Neuen Testament, ist ein Bild für Jesus. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Stelle im Johannesevangelium im Kapitel 1. Da begegnet Jesus dem Nathanael. Und Nathanael ist ganz von den Socken, dass Jesus ihn schon gesehen hat, bevor er ihn mit seinen Augen gesehen hat. Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Sohn des Menschen. Das heißt, Jesus hat zu Nathanael gesagt, ich bin diese Leiter, ich bin diese Treppe zu Gott, die Jakob in seinem Traum gesehen hat. Jesus zeigt uns nicht nur den Weg zu Gott, Jesus ist der Weg zu Gott. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wenn du zu Gott kommen willst, wenn du Gemeinschaft mit Gott erfahren willst, wenn du in den Himmel kommen willst, dann musst du dich Jesus anvertrauen, dann musst du auf Jesus gehen, sozusagen. Es gibt keinen anderen Weg. Und Jesus, der Messias, ist natürlich der Nachkomme Jakobs, von dem hier prophezeit wurde, in dem alle Menschen gesegnet werden, die sich ihm anvertrauen, egal aus welcher Nation, egal aus welchem Hintergrund sie kommen. Vers 16, da wachte Jakob auf aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Hast du das schon mal gesagt? Ich habe mein Leben so dahin gelebt, nicht groß an Gott gedacht. Und da plötzlich ist was passiert, da ist mir bewusst geworden, wow, Gott ist real, Gott existiert, Gott lebt, Gott ist da. Oder vielleicht du schaust zurück auf dein Leben, vielleicht gerade auf so eine steinige Wüstenzeit und du siehst, ja, da war der rote Faden in meinem Leben. Gott war gegenwärtig, Gott war am Wirken. Der Herr war da und er war in dieser Situation, obwohl mir das in der Situation gar nicht bewusst war. Aber jetzt, wenn ich hier zurückschaue, kann ich sehen, diesen roten Faden Gottes in meinem Leben, von seinem Wirken. Und hier sehen wir eine lebensverändernde Gotteserfahrung, die Jakob hatte. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte, wie ehrfurchtgebietend. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Also hat sich so ein kleines Heiligtum gebaut, betont eigentlich viel zu viel den Ort, wo er gerade war. Er hat noch nicht wirklich verstanden, dass Gott allgegenwärtig ist, dass Gott überall gleich ist. Gott ist bei dir zu Hause und bei dir auf der Arbeit, genauso wie er hier in der Gemeinde im Gottesdienst ist. Und er gab dieser Stätte den Namen Bet-El, was übersetzt heißt Haus Gottes. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Wie kann ein steiniger Ort, wie kann eine steinige Ehe, wie können steinige Umstände zum Haus Gottes werden, indem du die Leiter hineinlässt in diese Situation? Jesus. Lade Jesus ein in deine steinige Situation. Und du kannst erfahren, wie es zu einem Bet-El wird, einem Haus Gottes, Gottes Wohnhaus, ein Ort des Gottesdienstes. Er macht den Unterschied in unserem Leben. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Wir wissen nicht genau, mit welcher Betonung wir das lesen sollen. Von der Bedeutung des Textes, auch im Hebräischen, sind zwei Lesearten möglich. Es könnte natürlich sein, dass der Jakob, dieser alte Schlawiner, versucht, hier ein Geschäft mit Gott zu machen. Und es sozusagen ein Bedingungssatz ist. Und dazu Gott sagt, wenn du mit mir bist und mich behütest auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibst und Kleidung anzuziehen gibst, also seht schon diese materialistische Betonung hier auch, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus, dann soll der Herr mein Gott sein. Gott, wenn du das tust, dann darfst du mein Gott sein. Hey, was für ein Gewinn für Gott. Versuch Gott zu bestechen. Manchmal tun wir das, oder? Herr, wenn du mir dieses fesche Mädel gibst, dann will ich dir folgen und dann will ich aufhören zu rauchen oder sonst irgendwas. Wir können das natürlich auch anders lesen, diesen Satz, als Folgesatz, als Schlussfolgerung. Sozusagen, dass Jakob hier vielleicht sagt, wenn Gott mit mir ist, wenn das so ist, wenn das die Realität ist und mich behütet auf diesem Weg und wenn ich in Frieden zurückkehre, wenn diese Verheißungen Gottes wahr sind, dann soll der Herr mein Gott sein. Wenn das die Realität ist, wenn dieser Gott wirklich existiert und diese Verheißungen wahr sind, dann soll er mein Gott sein. Dann ist das nur mein vernünftiger Gottesdienst, wie es in Römer 12 heißt. Ich meine, wenn das wahr ist, wenn dieser Gott, von dem wir hier in diesem Buch lesen, wirklich existiert, für was oder für wen sollten wir sonst leben? Dann ist es nur vernünftig, für ihn zu leben und ihm unser Leben zu geben. Vielleicht ist das die Aussage dieser Stelle, dass Jakob hier Gottes Verheißungen im Glauben ergreift und einfach nur die logische Konsequenz zieht und sagt, dann soll, wenn das die Realität ist, dann soll Gott mein Gott sein. Dass er hier so ein Bekehrungserlebnis hat, könnten wir sagen. Kapitel 29, jetzt geht Jakob auf Brautschau. Und Jakob machte sich auf und ging in das Land der Söhne des Ostens, zu Abrahams Familie. Und er sah und siehe, da war ein Brunnen auf dem Feld und siehe, drei Schafherden lagerten dort an ihm, denn aus diesem Brunnen drängte man die Herden. Und der Stein auf der Öffnung des Brunnens war sehr groß. Und waren alle Herden dort versammelt, dann wälzte man den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe, dann brachte man den Stein wieder auf die Öffnung des Brunnens an seine Stelle. Also schwerer Stein auf diesem Brunnen und alle haben zusammengeholfen, diesen Stein wegzuheben. War auch sehr fair, sehr nett, dass sie alle aufeinander gewartet haben. Und Jakob sagte zu ihnen, meine Brüder, woher seid ihr? Und sie sagten, wir sind von Haran. Da sagte er zu ihnen, kennt ihr Laban, den Sohn Nahors? Sie sagten, wir kennen ihn. Und da hätte ich auch gern gesehen und gehört, wie sie das gesagt haben. Vielleicht haben sie gesagt, oh, ja, wir kennen ihn. Den guten alten Laban. Und er sagte zu ihnen, geht es ihm gut? Sie sagten, es geht ihm gut. Leider zu gut vielleicht. Doch siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Da sagte er, das heißt Jakob, siehe, es ist noch hoch am Tag, also mitten am Tag, es ist nicht Zeit, das Vieh zu sammeln. Drängt die Schafe und geht hin, weidet sie. Vielleicht wollte er diese Hirten loswerden, damit er allein sein konnte mit Rahel. Rahel, ihr Name bedeutet so viel wie Mutter Schaf. Und sie war eine scharfe Mutti, die Rahel. Wie ihre Tante Rebekka auch. In Vers 17 lesen wir, Rahel war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Also die hatte die perfekten Kurven. Das war eine Frau, die den Jakob stark beeindruckt hat hier. Auf den ersten Blick. Wuhu! Hey Jungs, wollt ihr die Schafe tränken und schnell wieder auf die Weide mit ihnen? Erinnert euch an die Geschichte von Abrahams Knecht, der eine Frau gesucht hat für Isaak, für Jakobs Vater. Gott hat auch ihn geführt. Auch er hat diese Frau an einem Brunnen getroffen. Aber dieser Knecht hatte bessere, geistlichere Prioritäten für seine Brautwahl. Er hat zu Gott gebetet und hat gesagt, die Frau, die mir einen Drink anbietet und die dann auch die Kamele tränkt, und wir haben darüber gesprochen, dass sie viele, viele Male hier mit ihrem Gefäß zu den Brunnen laufen musste, um die Kamele zu tränken, das soll das Zeichen sein, das soll die Frau sein für meinen Herrn. Also eine Frau, die gastfreundlich ist, die selbstlos ist, die geduldig ist, die ein dienendes Herz hat, die hart arbeiten kann. Er hat nach einer Frau gesucht, die Charakter hat, die innere Qualitäten hat. Nicht so Jakob. Jakob traf seine Wahl einfach aufgrund der äußeren Erscheinung. Hey, wow, die sieht toll aus. Da kommt die Rahel daher, er hatte Schmetterlinge im Bauch. Und das ist schön, wenn es so ist, aber wichtiger sind die inneren Werte. Denn wie viele von uns schon aus eigener Erfahrung wissen, äußere Schönheit vergeht. Kann sehr schnell gehen. Aber innere Schönheit bleibt. Und hoffentlich nimmt sie zu, je länger wir mit Jesus gehen. Und ein Mensch, der nur äußerlich schön ist, aber innerlich nicht, der ist auch nicht wirklich attraktiv. In den Sprüchen gibt es einen recht krassen Vers. Sprüche 11, da heißt es, ein goldener Ring im Rüssel einer Sau. So ist eine Frau, die schön, aber ohne Feingefühl ist, ohne Unterscheidung, ohne geistlichen Sinn. Und vielleicht habt ihr auch, wie auch ich schon, in eurem Leben solche Personen getroffen. Und du sagst, wow, was für eine Schönheit, die will ich gern kennenlernen. Und dann macht sie den Mund auf und du sagst, schönen Tag noch. Du merkst, die ist auf einer ganz anderen Wellenlänge, du bist da abgestoßen eigentlich. Also äußere Schönheit allein macht es nicht. Also der Punkt ist, für die von uns, die noch auf Partnersuche sind, seht nicht nur auf das Äußere, seht vor allem auf den Charakter. Auch ganz, ganz wichtig, dass er oder sie Jesus wirklich lieb hat. Das ist viel wichtiger für eine heile Ehe als das Aussehen. Ein Freund hat mir gesagt, als ich so auf der Suche war, mir gesagt, frag dich nicht nur, liebst du sie, sondern frag dich vor allem auch, magst du sie? Das ist ein Unterschied. Aber Jakob hier, er sah den Schwung in ihrer Hüfte und er sagte zu den anderen Hirten, hey, verpisst euch, trinkt eure Schafe und geht hin, weidet sie. Wollte ein bisschen Zeit hier mit der Rahel alleine verbringen. Sie aber sagten, wir können nicht, bis alle Herden sich versammelt haben. Dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens und wir tränken die Schafe. Noch redete er mit ihnen, da kam Rahel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin. Jakob war auch ein Hirte. Und das ist wieder gut. Das ist eine gute Sache, wenn dieser Junge oder dieses Mädel, auf das ihr euer Auge geworfen habt, eine ähnliche Berufung hat und eine ähnliche Vision hat für ihr Leben wie auch ihr, vor allem auch eine geistliche Vision. Na, wenn einer von den beiden sagt, materielle Dinge sind mir total unwichtig, ich will in die Mission gehen, zu den Straßenkindern nach Indien, und der andere sagt, oh, ich brauche eine Dusche, ich brauche meinen Komfort, ich mag teure Autos, ich will ein erfolgreicher Geschäftsmann hier in Grünstadt werden, dann wird das nicht so gut zusammenpassen. Und vielleicht wird mal einer unglücklich sein, später, wenn er so die Berufung, die er eigentlich spürt, wenn er das aufgibt und nicht verfolgt. Also es ist eine gute Sache, wenn es da Übereinstimmung gibt. Vers 10, und es geschah, als Jakob die Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da trat Jakob hin und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Jakob ließ hier seine Muckis raushängen. Dann nahm diesen schweren Stein alleine, wälzte ihn weg. Hey, ich helfe dir, Kleine. Und Jakob küsste Rahel. Ich frage mich, was die gedacht hat. Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. War so der emotionale Typ. Und Jakob berichtete Rahel, dass er ein Neffe ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas sei, ihrer Tante. Und alle kannten natürlich die Geschichte von dem Knecht Abrahams, der mit den mit Gold beladenen Kamelen gekommen ist und alle reich beschenkt hat und dann die Tante Rebekka mitgenommen hat. Und seither haben sie wahrscheinlich nichts mehr von ihr gehört. Und da lief sie und berichtete es ihrem Vater. Und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, den Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen und umarmte ihn und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Der war begeistert, seinen Neffen zu treffen. Hat wahrscheinlich auch noch immer an die teuren Geschenke damals nachgedacht. Von Abraham, dem reichen Onkel aus Amerika. Und hat gesagt, willkommen, willkommen, komm rein. Und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen, umarmte ihn, küsste ihn, führte ihn in sein Haus, und er erzählte dem Laban all diese Dinge. Und Laban sagte zu ihm, fürwahr, du bist mein Bein und mein Fleisch, und er blieb bei ihm einen Monat lang. Du bist mein Bein und mein Fleisch. Das war wahr auf mehreren Ebenen. Sie waren blutsverwandt natürlich, aber Jakob und Laban waren auch Seelenverwandte, die waren beide aus demselben Holz geschnitzt. Laban war eigentlich noch einen Schritt voraus, Laban war so ein Doktor der Betrügerei. Und in ihm wird Jakob so seinen Lehrmeister finden, wird Jakob so seinen Spiegel finden. Und manchmal gebraucht Gott solche Menschen in unserem Leben. Menschen, die uns so ähnlich sind, die uns unsere eigene Sünde so klar vor Augen führen. Bei anderen sehen wir sie ja normalerweise besser als bei uns selbst. Manchmal bringt Gott so Menschen in unser Leben, von denen wir lernen, wie wir nicht sein wollen. Ich kann an so einen Chef in meinem Leben denken, wo ich gesagt habe, so will ich mal nicht sein. Und das ist auch eine gute Lektion. Vers 15, und Laban sagte zu Jakob, solltest du, weil du mein Neffe bist, mir umsonst dienen? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter, der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Rahel, wie gesagt, bedeutet Mutterschaf, Lea bedeutet so viel wie wilde Kuh. Es ist nicht wirklich nett. Nenn deine Tochter bitte nicht Kuh. Leas Augen waren matt,
Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen.
Also wir haben die heiße Mutti und die blinde Kuh. Die arme Lea. Wir wissen nicht genau, was es heißt, wenn hier gesagt wird, dass Leas Augen matt waren. Vielleicht war es wirklich eine Sehschwäche oder die Lea hat geschielt. Vielleicht war es, dass sie blaue Augen hatte, so wie ich, und das hat nicht so dem Schönheitsideal entsprochen. Vielleicht hat es aber auch das Gegenteil bedeutet. Vielleicht war es ein Kompliment. Sie hatte blaue Augen, das war cool, aber sonst war sie halt eher die Kuh. Wesentlich ist hier der Kontrast mit ihrer Schwester. Rahel hatte alles, sie war super hübsch und Lea war so eher die matte Person. Unauffällig von ihrem Aussehen her. Und Jakob liebte Rahel. Er war von ihrer Schönheit betört. Obwohl wir eigentlich im Laufe der Geschichte sehen werden, dass Lea eigentlich die bessere Wahl gewesen wäre. Lea war die geistlichere, könnten wir sagen, die charakterstärkere der beiden Schwestern. Aus Lea wird die Linie des Messias hervorgehen und ganz am Ende seines Lebens wird Jakob sogar sagen, begrabt mich neben Lea. Vers 18. Und Jakob liebte Rahel, so sagte er, ich will dir 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Also 7 Jahre Arbeit, das war seine Mitgift sozusagen. Er hatte ja sonst nichts mehr. 7 Jahre, das war ein großzügiges Angebot. Da sehen wir, wie sehr Jakob die Rahel geschätzt hat. Da sagte Laban, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleibe bei mir. So diente Jakob für Rahel 7 Jahre und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Ich glaube, hier können wir 2 Dinge illustriert sehen. Das erste ist, wahre Liebe kann warten. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, diesem Kapitel über die Liebe, heißt es, die Liebe ist langmütig oder geduldig. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sondern sie erträgt alles und sie glaubt alles und sie hofft alles. Liebe kann warten. Liebe kann warten bis zur Hochzeitsnacht. Selbst 7 lange, harte Jahre. Auf der anderen Seite, Lust kann nicht warten. Das ist das Gegenteil von Liebe. Lust ist unanständig. Lust ist ungeduldig. Lust ist selbstsüchtig. Das ist das Gegenteil von Liebe. Liebe bedeutet Hingabe, wahre Liebe. Aber Lust sagt, ich liebe mich und ich will dich gebrauchen und zwar jetzt gleich. Also ist auch ein Wort an die jungen Leute unter uns, wenn dein Freund dich drängt, vor der Ehe mit ihm ins Bett zu gehen, sagt, Baby, zeig mir, dass du mich liebst, dann gebe ich dir einen Tipp, dann sag zu ihm, hasta la vista, Baby. Bye bye und tschüss, weil dann kennst du seine Motive. Also erster Punkt, Liebe kann warten. Zweiter Punkt, die 7 Jahre harter Arbeit waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Liebe ist eine wunderbare Motivation. Liebe macht unser Leben, macht unsere Arbeit leicht. Das gilt auch für unser Leben, unseren Dienst für den Herrn. Wenn du es aus Gesetzlichkeit oder so aus Pflichtgefühl tust, dann wird es eine Last sein. Und dann wirst du jammern. Daran erkennst du deine falsche Motivation, wenn du viel jammerst und dich beschwerst. Jakob hat sich interessanterweise nie beschwert.
selbst als er dann nochmal 7 Jahre für sie arbeiten musste. Wenn du dem Herrn aus Gesetzlichkeit dienst, dann wirst du keine Freude haben dabei. Auf der anderen Seite, wenn du Jesus liebst, dann wird es dir eine Freude machen, mit ihm zu leben und ihm zu dienen. Dann wird es dein Vorrecht sein. Jesus liebt dich. Jesus liebt uns. Und Jesus nennt uns nicht mehr Sklaven, sondern er nennt uns seine Freunde. Er nennt uns sogar seine Braut. Und im ersten Johannesbrief lesen wir, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus immer wieder betrachten, wie wir es im Abendmahl getan haben vorhin, und betrachten, wie sehr er uns liebt. Und dass wir uns immer wieder neu in ihn verlieben. Und dann leb und dien ihm aus dieser Liebesbeziehung, aus dieser Freundschaftsbeziehung heraus. Das ist wahres Christentum. Paulus hat geschrieben, die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Das war, was ihn motiviert hat. Und was immer wir aus Liebe machen, ist nicht schwer, oder? Es gibt dieses Bild, wo die ältere Schwester oder der ältere Bruder den Bruder trägt und so diese Frage, ist er nicht schwer? Nein, er ist nicht schwer, weil er ist mein Bruder. Gibt auch einen Song darüber. Aber was wir aus Liebe tun, das ist keine Last. Das ist nicht schwer. Vers 21. Und Jakob sagte zu Laban, gib mir nun meine Frau, denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Das heißt, dass ich sie heirate. Hochzeit war damals ziemlich unkompliziert. Die haben gefeiert. Dann hat der Mann seine Braut vor Zeugen mit in das Zelt genommen. Da haben sie die Ehe vollzogen und sie waren verheiratet. Kurz und schmerzlos. Da versammelte Laban alle Männer des Ortes und veranstaltete ein Mahl. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm und er ging zu ihr ein. Und Laban gab ihr seiner Tochter Lea, seine Magd, Silpa zur Magd, also ein Sklavenmädchen als Mitgift. Also Papa Laban, der Patriarch in seiner Familie, der vertauscht hier die Braut gegen die ältere Tochter. Versetzt euch doch mal rein. Wie furchtbar muss sich die Lea gefühlt haben? Sie wusste, dass die Liebe Jakobs nicht ihr galt, sondern eigentlich ihre Schwester. Aber sie hatte keine Wahl, sie hatte wahrscheinlich keine andere Chance, an einen Ehemann zu kommen, und das war damals sehr wichtig. Gut, vielleicht war sie auch heimlich in den Jakob verknallt, auch sie, wissen wir nicht. Und wie furchtbar muss es für Rahel gewesen sein? Vielleicht hat der Papa sie eingesperrt, hat sich sicher auch betrogen gefühlt. Vielleicht war das auch der Punkt, wo sie so einen Hass auf ihre Schwester bekommen hat. Aber wenn die Aussage Labans im Vers 26 wirklich die Tradition an diesem Ort war, dass man zuerst die ältere Schwester verheiratet hat und dann die jüngere und nicht nur eine Ausrede von Laban, dann war das vielleicht auch für Rahel die einzige Chance zu heiraten, denn offensichtlich wollte keiner die Lea haben und Rahel musste auf sie warten. Auf jeden Fall haben wir hier eine sehr verrückte, ungesunde Situation. Und ich verstehe nicht, warum der Jakob die Täuschung nicht erkannt hat. Haben gefeiert, vielleicht hat er zu viel getrunken. Es war dunkel in dem Zelt, die Braut war verschleiert. Auf jeden Fall hatte er ein sehr interessantes Aufwachen am nächsten Morgen. Vers 25, und es geschah am Morgen, siehe, siehe wird betont hier, siehe, da war es Lea. Spannender Morgen nach der Hochzeitsnacht. Oh, wow, Schatz, danke für die tolle Nacht. Was? Es geschah am Morgen, siehe, da war es leer. Da sagte er zu Laban, was hast du mir da angetan? Habe ich nicht für Rahel bei dir gedient? 7 lange Jahre. Warum hast du mich betrogen? Wie konntest du Lea in mein Zelt bringen? Und dass sie in mein Zelt kommt und sich als jemand anderer ausgibt und mich betrügt. Wie konntest du das tun? Kommt euch das bekannt vor? Ja, Jakob spürt jetzt hier, wie sich seine eigene Sünde anfühlt von der anderen Seite. Der Betrüger wurde betrogen. Jakob erntet das, was er gesät hat. Laban aber sagte, das tut man an unserem Ort nicht, die Jüngere vor der Erstgeborenen zu geben. Wir ehren hier das Erstgeburtsrecht. Gott hat Humor, ne? Aber hör mal her, hier Vers 27. Vollende die Hochzeitswoche mit dieser, dann wollen wir dir auch jene geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre dienen sollst. Also Laban zockt den Jakob hier richtig ab. Jetzt muss er 14 Jahre arbeiten für die Frau, die er liebt und muss die Flitterwochen verbringen mit der Frau, die er nicht liebt. Ich frage mich, wie oft der Heilige Geist hier an die Herzenstür von Jakob geklopft hat in dieser Zeit und ihn überführt hat und ihn erinnert hat an seinen Betrug. Gott ist am Wirken. Wie wäre es gekommen, wenn Jakob seinen Vater Isaak nicht betrogen hätte? Wenn er nicht hätte fliehen müssen? Hätte Gott ihm vielleicht diese eine Frau in sein Leben gebracht wie seine Mutter? Sein Leben hätte so anders verlaufen können. So viel friedvoller, so viel harmonischer, so viel heiler. Wenn er bessere Entscheidungen getroffen hätte, als die er getroffen hat. Aber Gott lässt hier zu, dass Jakob durch die harte Schule des Lebens geht, als Konsequenz seiner eigenen Sünde. Er erntet hier die Frucht seiner Sünde, damit er lernt, damit er umkehrt. Und Gott gebraucht souverän diese ganzen Umstände in seinem großen Masterplan. Es ist für uns gar nicht zu fassen, wie Gott das macht. Aber er ist groß genug. Vers 28, und Jakob tat so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser. Dann gab er, das heißt Laban, ihm seine Tochter Rahel zur Frau. Und Laban gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha als ihre Magd. Da ging er auch zu Rahel ein und er liebte auch Rahel mehr als Lea und er diente bei ihm noch weitere 7 Jahre. Also Jakob lebt jetzt mit 4 Frauen zusammen. 2 Ehefrauen und 2 Mägden. Und wir werden sehen, das ist ein einziges Drama. Ein Leben lang Zickenkrieg zwischen den beiden Schwestern. Die hatten so ein Konkurrenzverhältnis, ein Eifersuchtsdrama, das wir hier sehen. Gottes Ideal für uns ist ein Mann und eine Frau einander hingegeben für das ganze Leben. Das ist das Beste, das ist das Heilste für unser Leben. Polygamie war nie Gottes Idee, hat Gott auch nirgendwo gut geheißen in der Bibel. Wir Menschen sind nicht darauf angelegt. Das ist weder Heil für den Mann, noch Heil für die Frauen. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Als ich vor 2 Jahren in Amerika war, habe ich so ein Fernsehdoku angesehen über Mormonen, die polygam leben, und da wurden die Frauen interviewt und selben Eifersuchtsdramen, selbe Drama, wie wir hier lesen. Also nicht gut für uns, nicht heil für uns.
Und wahrscheinlich hatte die Lea in diesem Verhältnis hier, in diesem Vierecksverhältnis, wie wir sehen werden, die größte A-Karte gezogen. Sie war die ungeliebte Ehefrau und sie wird hier die gesamte Zeit ihres Lebens irgendwie drum ringen um die Liebe ihres Mannes. Aber ich mag das. Gott hat ein Herz für die Misshandelten und für die Schwachen und für die Geringen. Er ist nahe denen, die gebrochenen Herzens sind, die werden Gott schauen. Und wir lesen hier in Vers 31, und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, da öffnete er ihren Mutterleib. Und zurückgesetzt, wörtlich, das Wort bedeutet so viel wie gehasst, das heißt ungeliebt. Jakob hat Rahel geliebt, aber nicht die Lea. Aber da öffnete Gott ihren Mutterleib. Also er hat sie gesegnet in einem anderen Bereich und Kinder, insbesondere Söhne, waren in der damaligen Kultur unheimlich wichtig und es war eine Schande, wenn man kinderlos war. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ruben, denn sie sagte, ja, der Herr hat mein Elend angesehen. Ruben bedeutet so viel wie, seh dein Sohn, denn jetzt wird mich mein Mann lieben. Leider nicht wirklich. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte, ja, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin, so hat er mir auch den gegeben und sie gab ihm den Namen Simeon, Erhörung. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, da sagte sie, diesmal endlich wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren, darum gab man ihm den Namen Levi, Anhänglichkeit. Dann wurde sie noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte, diesmal will ich den Herrn preisen, darum gab sie ihm den Namen Juda und sie hörte auf zu gebären. Jude bedeutet so viel wie Lobpreis. Es ist interessant, die wichtigsten Stämme Israels sind aus der Lea hervorgegangen. Die Leviten, der priesterliche Stamm, der Stamm Juda, der Stamm Jesu, der messianische Stamm. Also Gott liebt es, die Schwachen in dieser Welt zu gebrauchen. Und zweitens sehen wir hier, während die Namen der ersten 3 Söhne von Lea dieses ganze Drama, Ehedrama beschreiben, Leas Sehnsucht, von ihrem Mann geliebt zu werden, nennt sie ihren 4. Sohn Lobpreis. Und sie sagt, ich werde den Herrn preisen, ich will Yahweh preisen, der Bundesname Gottes. Es scheint, dass diese vielen schweren Jahre in dieser unglücklichen Ehebeziehung die Lea näher zu Gott getrieben haben. Und jetzt preist sie Gott inmitten von ihrem Leid. Die Umstände haben sich nicht geändert, aber ihr Herz hat sich geändert. Da hat Gott was verändert und Gott macht den Unterschied. Und wir brauchen Gott natürlich viel mehr als die Liebe unseres Partners oder alles, was die Welt anzubieten hat. Vor allem brauchen wir ihn, denn auf ihn hin sind wir geschaffen. Also Gott verwendet diese schwierigen Umstände zum Guten, auch im Leben dieser Frau. Benutzt unsere Schwierigkeiten als Medium, um uns näher zu sich hinzuziehen. Also lasst uns nicht weglaufen, wenn wir in schwierigen Umständen sind. Lasst uns dieses Wirken Gottes ihren Lauf nehmen. Lasst es uns annehmen. Lasst uns Gott nahen. Wir lesen noch ein Stück weiter im Kapitel 30, um dieses Drama abzuschließen. Kapitel 30 ist im Wesentlichen ein Gebärwettstreit, ein Wettbewerb. Und ich denke, wenn wir mit diesem Kapitel durch sind, wird sich kein Mann mehr wünschen, eine zweite Frau zu haben. Sehr heilsam. Es ist ja verrückt. Wahrscheinlich hat die Lea sich gedacht, ich wünschte, ich wäre so schön wie meine kleine Schwester Lea. Und die Rahel hat sich gedacht, ich wünschte, ich könnte Kinder gebären wie meine ältere Schwester Lea. Also jeder hat so seine Segnungen und jeder hat so seine Last in seinem Leben. Und ist es so oft so, dass wir uns das wünschen, was wir nicht haben, statt dass wir dankbar sind für das, was wir haben. Das ist so menschlich hier. Also lasst uns dieses Eifersuchtsdrama hier lesen. Als Rahel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar, da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig und sagte zu Jakob, gib mir Kinder, und wenn nicht, dann sterbe ich.
Da entbrannte Jakobs Zorn gegen Rahel und er sagte, bin ich an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht vorenthalten hat? Und jetzt kommt die kulturelle Lösung, die Leihmutterschaft, Vers 3. Sie sagte, siehe, da ist meine Magd Bilha, gehe zu ihr ein, dass sie auf meinen Knien gebäre und auch ich aus ihr erbaut werde. Also die Kinder von der Magd werden dann von Rahel adoptiert und gelten als ihre. Heute wird man Leihmutterschaft dazu sagen. Und sie gab ihm ihre Magd Bilha zur Frau und Jakob ging zu ihr ein. Da wurde Bilha schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Jetzt hat er drei Frauen, der arme Jakob. Rahel aber sagte, Gott hat mir Recht verschafft und auch auf meine Stimme gehört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Das war der Rechtsanwalt. Dan bedeutet so viel wie, er hat Recht verschafft. Und Rahels Magd Bilha wurde noch einmal schwanger. Hey, das ist eine Babymaschine. Und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft. Ich habe auch gesiegt. Und sie gab ihm den Namen Naphtali, Kämpfe. Also ihr seht hier, das ganze Leben hier war ein Kampf und ein Kampf zwischen diesen zwei Frauen. Und als Lea sah, dass sie aufhörte zu gebären, dann nahm sie ihre Magd Zilpa und gab sie Jakob zur Frau. Jetzt hat er vier Frauen, der Jakob. Und Zilpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sagte Lea, zum Glück. Und sie gab ihm den Namen Gad. Gad bedeutet so viel wie Glück oder günstige Fügung. Und Zilpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, zu meinem Glück, denn glücklich preisen mich die Töchter. Und sie gab ihm den Namen Asser. Das bedeutet auch so viel wie Glück, aber in dem Sinn von glücklich preisen. Also nicht günstige Führung, Glück in dem Sinn, sondern ich bin glücklich in dem Sinn. Also zwei Söhne, die Glück heißen. Vers 14. Und Ruben ging aus in den Tagen der Weizenernte und fand Dudaim auf dem Feld. Das waren so Liebesäpfel irgendwie, keine Ahnung, so eine Frucht. So eine Art Viagra für Frauen. So haben die damals gedacht, so ein Hausmittelchen, das die Fruchtbarkeit fördert. Sehen hier auch, dass Ruben schon groß war. Das Drama hat sich über viele Jahre hingezogen. Er fand Duda ihm auf dem Feld und er brachte sie zu seiner Mutter Lea. Da sagte Rahel zu Lea, gib mir doch von den Duda ihm deines Sohnes. Sie aber sagte zu ihr, ist es dir zu wenig, meinen Mann zu nehmen, dass du auch die Duda ihm meines Sohnes nehmen willst? Totaler Zickenkrieg. Da sagte Rahel, so mag er denn diese Nacht bei dir liegen als Entgelt für die Duda ihm deines Sohnes. Also machen hier Geschäfte, wer die Nacht mit Jakob verbringen darf. Und er war wohl schon ziemlich entnervt. Hier, das ist Gottes Reibungsprozess hier. Gott ist am Schleifen in Jakobs Leben. Und als Jakob am Abend vom Feld kam, da ging Lea hinaus ihm entgegen und sagte, zu mir sollst du eingehen, denn gekauft habe ich dich. Gekauft mit den Dudaim meines Sohnes. Okay, da lag er in dieser Nacht bei ihr. Egal, was ihr mir wollt, der ist genervt, der Jakob. Und als Gott hörte auf Lea, sodass sie schwanger wurde und dem Jakob einen fünften Sohn gebar. Da sagte Lea, Gott hat mir meinen Lohn gegeben dafür, dass ich meinen Mann meine Magd gegeben habe. Was für ein verdrehtes Denken. Und sie gab ihm den Namen Issachar, das bedeutet so viel wie Mann des Lohnes oder Mietling. Man könnte fast Hurensohn sagen, nur dass der in dem Fall der Mann, der war, der gekauft worden war. Und Lea wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen sechsten Sohn. Da sagte Lea, mir hat Gott ein schönes Geschenk geschenkt. Diesmal wird mein Mann mich erheben, denn ich habe ihm 6 Söhne geboren. Und sie gab ihm den Namen Sebulon.
Bedeutet so viel wie Herrschaft oder Fürst oder zur rechtmäßigen Ehefrau erheben. Es war auch eine Herrschaftsfrage natürlich, wer die erste Frau im Leben des Patriarchen war.
Und danach gebar sie eine Tochter und gab ihr den Namen Dina. Bedeutet so viel wie Rechtsstreit. Und
sie wird später noch wichtig werden, deswegen wird sie hier erwähnt. Vers 22,
und Gott dachte an Rahel, und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, Gott hat meine Schmach weggenommen. Und sie gab ihm den Namen Josef und sagte, der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu.
Josef bedeutet so viel wie, er fügte hinzu. Und es ist so menschlich hier, die Rahel, ihre Reaktion ist, ich will noch mehr. Jetzt hat sie ihren Sohn und sagt, ich will noch mehr. Hätte sie besser nicht gebetet. Wir werden sehen, Jahre später, im Kapitel 35, wird Rahel noch einen Sohn gebären, aber seine Geburt wird ihr Tod sein. Also dieser Gebärwettbewerb ging tödlich zu Ende für die Rahel.
Wir machen Schluss jetzt an dem Punkt. Wie würde es dir gefallen, in der Familie zu leben?
Was für ein Drama, hä? Sehen hier die Folge der Sünde, die Folge von schlechten Entscheidungen, von Ungehorsam gegen Gott und sein Wort. Aber wir sehen auch, dass inmitten von diesem Drama Gott am Wirken ist. Und er benutzt all diese Dinge als Schleifstein, um Jakobs Herz zu verändern. Auch im Leben von Jakobs Frauen. Lektion für uns. Erstens, lasst uns gleich und gerne auf Gottes Wort hören. Das ist die weisendste Entscheidung. Wird uns viel Drama, viel Leid ersparen in unserem Leben. Einfach Gottes Wort vertrauen, selbst wenn wir es vielleicht gerade nicht verstehen. Aber es ist das absolut Heilste und das absolut Beste für unser Leben. Aber zweitens, wir dürfen auch wissen, egal wie viele Fehler wir machen, wenn wir Gott lieben, dann wird er selbst diese und auch die Konsequenzen und das Leid, das daraus folgt, zum Guten verwenden in unserem Leben. Römer 8, Vers 28, ein Vers, den ich sehr schätze. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also, für uns, ab heute, lasst uns weise Entscheidungen treffen. Aber für den Mist, den wir schon gebaut haben, wir müssen auch da nicht in der Vergangenheit festgekettet werden und uns bleiben und uns fertig machen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott es zum Guten verwendet in unserem Leben. Selbst wenn es unser Leben wirklich schwer gemacht hat. Aber Gott ist da. Und wenn wir zu ihm umkehren und mit ihm gehen, dann wird er uns nicht alleine lassen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir sind so dankbar für dein Wort. Wir sind so dankbar, dass du so bist, wie du bist. Und ich danke dir, Vater, dass die Bibel das echte Leben beschreibt. Und ich danke dir, dass wir hier lernen können. Und Vater, gib uns die Weisheit, wirklich zu lernen. Dass wir nicht nur aus eigener Erfahrung lernen, weil es tut viel mehr weh, als aus der Erfahrung anderer zu lernen, die ihnen weh tut. Also hilf uns, an dir dran zu bleiben. Hilf uns, mit dir zu gehen. Darum bitten wir in Jesu Namen.